Hier ist Stadtradio, der Podcast vom Niederrhein, mit Hintergrundinformationen und interessanten Gesprächspartnern. Heute ist ein Mann der Kirche unser Gast. Markus Gehling ist seit 2008 als Pastoralreferent in der Fördergroßgemeinde St. Peter und Paul tätig. Über seinen beruflichen Werdegang und auch über das Aufgabengebiet eines Pastoralreferenten. Und jetzt gibt es vorher noch ein bisschen Werbung.
Wie auch immer Sie Ihren Urlaub mögen, buchen Sie ihn dort, wo man richtig was davon versteht. Grenzenlos verreisen, so geht Urlaub. Und zu jeder Pauschalreise gibt's den Flughafentransfer geschenkt. Grenzenlos verreisen in Dienstlaken-Hiesfeld, Kurt-Schumacher-Straße.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtradio mit Neuigkeiten vom Niederrhein. Mein Name ist Bernd Kniel und heute haben wir einen Gast, der als Pastoralreferent für die katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Förde tätig ist. Herzlich willkommen, Markus Gehling.
Ja, moin.
Moin. Wie geht's dir?
Och, mir geht's ganz gut. Ich kann nicht meckern. Hab mich ein bisschen geärgert gerade über komische Leute und die neuesten Nachrichten aus der Kirche, aber ansonsten ist alles gut.
Ich habe die Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt. Die Situation, in der die Kirche sich im Moment global befindet, ist ja nicht so zu viel, gibt nicht so zu ganz viel Freude Anlass, denke ich.
Das ist so, ja. Also wir haben im Moment ganz viel sinnlosen Streit auch und auch manchen sinnvollen Streit, aber ja, ist eine spannende Zeit.
Wenn Streit und Diskussion sinnvoll sind und letztendlich auch zu einem vernünftigen Ergebnis führen, dann streitet man sich auch mal gerne. Solange der Streit in geordneten Bahnen abläuft, denke ich mir.
Ja, und man den Eindruck hat, es geht auch voran oder man spricht über die Themen, um die es dann letztendlich wirklich gehen müsste.
Genau. Und da, müssen wir nicht drüber reden. Wir wissen beide was, oder sicherlich wissen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was gemeint ist. Vielleicht erstmal zu dir selber, zu deiner ganzen beruflichen Entwicklung. Du bist ja nicht von vornherein als Pastoralreferent in Erscheinung getreten.
Nein, also als ich 16 war, habe ich erstmal was Richtiges gelernt, nämlich Industriekaufmann. Das war noch zu einer Zeit, als ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, meine Heimat jemals zu verlassen und ich als biederer Westfale aufwachsen wollte und habe also irgendwo eine Stelle gesucht, wo man halbwegs sicher sein ganzes Leben verbringen könnte und habe die auch gefunden und habe eine ganz brave Ausbildung gemacht. Ja, so ging's los und dann bin ich irgendwann halt in schlechte Gesellschaft geraten, sprich halt in kirchliche Kreise. Und die haben mich dann von den vorgeprägten Bahnen wieder weggebracht, wo eigentlich mein Leben verlaufen sollte. Mhm. So war das.
Mit den schlechten Kreisen, das setzen wir jetzt in Anführungsstriche.
Ja, so aus Sicht meiner Eltern oder meines Vaters vor allen Dingen, der hatte sich das nicht so gedacht, dass ich in so eine jugend- und friedensbewegte Szene reingerate, dass ich dann irgendwann Zivildienst leiste, den Wehrdienst verweigere. Das hatte er sich alles nicht vorgestellt und dass dann am Ende auch noch daraus wird, dass ich Pastoralreferent werde und die Heimatstadt verlasse, das überhaupt nicht. Also das hat ihm gar nicht gepasst.
Mhm. Pastoralreferent, wie wird man das?
Ja, das kann man auf verschiedenen Wegen werden. Entweder studiert man Religionspädagogik, man studiert Theologie. Oder man macht das so wie ich, man engagiert sich in der Kirchengemeinde, macht einen guten Eindruck und der Pastor ist auch mit dafür, dass man das beruflich macht. Und dann kann man eine 4-jährige Ausbildung machen, wird in einer Gemeinde eingesetzt und mit Fernstudium und Studienwochen und zum Pastoralreferenten ausgebildet.
Und wo hast du dann deine erste Stelle gehabt?
In Senden bei Münster.
Ja. Und dann hat es dich an den Niederrhein verschlagen.
Ja, ich habe mich dann glücklich verliebt und meine Frau lebte damals in Geldern-Hartefeld. Und da habe ich dann gedacht, ich möchte gerne zwischen der Heimat und Geldern-Hartefeld eine Stelle haben. Und dann hat der Personalchef gesagt, dann geh doch nach Dienstlagen. Mhm. Dann habe ich gesagt, Dienstlagen, wo ist das? Habe mir einen Atlas genommen, habe geguckt, ach Wesel, ja stimmt, da fährt man immer über den Rhein. Also Dienstlaken, ja, guck dir das mal an. Ja. Und ich habe dann Zentimetermaß dran gelegt und es war tatsächlich zwischen Senden und Geldern-Hartefeld in der Mitte. Also es hat genau gepasst, mein Wunsch war erfüllt, dann habe ich gedacht, dann kommst du halt.
Und dann hast du dich beworben oder wie wird man dann irgendwie abgeordnet oder muss man sich auf eine Stelle bewerben? Wie in der freien Wirtschaft dann auch?
Nein, also in dem Beruf Pastoralreferent gibt es ja nur einen Arbeitgeber. Von daher ist dieser Arbeitgeber auch so nett und sagt, ich stelle dich als Pastoralreferent ein und setze dich dann da ein, wo ich eine Stelle für dich habe.
Ach so, das heißt nicht die einzelnen Gemeinden sind die Arbeitgeber, sondern ich nehme an die Diözese in dem Fall.
Genau so ist das, ja.
Diözese heißt das nicht.
Schön, ne? Tolles
Diözese.
Wort. Ne?
Ja. Diözese. So, und dann hat es dich zu welcher Gemeinde in Dienstlagen? Ich weiß das, aber sag du es selber mal.
Ja, erstmal nach St. Jakobus.
Ja.
Da kann ich mir gut erinnern, wie ich zum allerersten Mal nach Dienstlaken kam, so als Dorfkind.
In die Großstadt.
In die große Kleinstadt Dienstlaken. Und dann habe ich gedacht, naja, Kirche, das wird wohl mitten in der Stadt sein. Und dann bin ich in die Fußgängerzone, habe den ersten Passanten angequatscht, gesagt, wo ist hier die Jakobuskirche? Und dann sagte der, weiß ich nicht, nie gehört, keine Ahnung. Dann habe ich den zweiten gefragt, der wusste es auch nicht. Den dritten gefragt, der es auch nicht wusste. Und dann habe ich erst gedacht, musstest du doch nach Dinklage? ja. Und dann habe ich mir an der Aral-Tankstelle einen Stadtplan gekauft und habe die Jakobuskirche gefunden.
Aha.
Und bin dann dahin.
War ein bisschen außerhalb des Stadtzentrums.
Das war ein bisschen außerhalb, so mitten im Wohngebiet.
Ja.
Und da bin ich dann gelandet.
Wie lange warst du dann da?
Auch da nicht so ganz lange, ich glaube 2 Jahre. Und dann habe ich den Nachbarpastor kennengelernt, der älter wurde und Hilfe brauchte. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich dann nach Dienstlaken-Lobeck gekommen bin.
Wie lange warst du da in St. Marien?
Ja, ja. Da war ich dann von 97 bis 2008.
Oh ja, das ist ja schon eine gewisse Zeit.
Ja.
Und dann bist du ins schöne Städtchen Förde gekommen.
Genau, dann hat man, also ich wollte die Stelle wechseln damals in Dienstlaken. Mhm. Das ist auch so üblich, dass man so nach ungefähr 10, 15 Jahren mal nach was Neuem guckt. Mhm. Ja, und dann hat man mir angeboten, irgendwie Rheinhausen, Schwarzenberg, Moers und Förde. Aber Förde hat man gesagt, nee, das ist ja zu nah an Dienstlaken. Eigentlich ist das nicht so günstig, sollte man nicht machen. Da kennen sie dich vielleicht alle schon. Dann habe ich aber gesagt, ja, Förde eigentlich von Dienstlaken aus, kein Kontakt. Also da ist die B8 dazwischen, man hat wenig miteinander zu tun. Und ja, habe mich dann mal in Förde ein bisschen umgeguckt, habe auch gemerkt, ich weiß wenig über Förde. Und dann war das eigentlich stimmig. Und für die Familie war es gut, für die Kinder war es gut, die konnten Freundschaften pflegen, auch weiterhin. Dann ist das doch nicht so weit voneinander entfernt, wenn man Freunde besuchen möchte. Das geht dann noch ganz gut.
Und jetzt bist du seit 9 Jahren in Förde.
Ja, seit 2008, schon ein bisschen länger.
Oh, schon länger.
Ja, die längste Zeit, die ich irgendwo war bisher. Ja.
Bin in die verkehrte Zeile meiner Informationen gerutscht, seit 2008, richtig.
Ja.
Da war das zunächst die Pfarrgemeinde St. Maria, Königin des Friedens.
Genau.
Und irgendwann ist ja in Förde auch das passiert, was in vielen, vielen anderen Städten, eigentlich im ganzen Bundesgebiet, stattfinden musste, dass man Gemeinden zusammengelegt hat. Und das ist dann 2013 passiert, ist richtig?
Ganz genau, ja.
Ja, okay. Darum war das die verkehrte Zeile.
Genau, ja, richtig. Da hat man dann halt alle Förder katholischen Kirchengemeinden zusammen fusioniert. Wir haben ein paar Bedingungen gestellt dafür. Wir haben gesagt, wir wollen die Eigenständigkeit der einzelnen Gemeindebezirke erhalten, soweit das möglich ist. Und unter den Bedingungen haben wir dann gesagt, okay, dann lassen wir uns zusammenführen zu St. Peter und Paul Förde.
Das heißt, du bist jetzt, wenn ich richtig rechne, seit 14 Jahren in Förde.
Ja.
Und wenn ich daran denke, was du gerade gesagt hast, man sagt, so nach 10 Jahren sollte man wechseln. Was heißt das für dich? Was heißt das für die Fördergemeinde?
Ja, also man wird ja zwischendurch mal gefragt, geht's denn noch gut und geht's auch der Gemeinde gut mit dir? Und man war nicht der Meinung, dass ich jetzt ganz dringend schon irgendwo anders hin müsste. Von daher haben wir mal so vereinbart, dass man mich ein bisschen in Ruhe lässt und dass ich mich melde, wenn es klemmt irgendwann und ich merke, es ist nicht mehr stimmig oder es gibt Ärger oder ich muss mal was ganz anderes machen, weil das, was ich bisher gemacht habe, kann ich nicht mehr.
Mhm. Das heißt also, ein Umzug, der wäre im ungünstigsten Fall nicht ausgeschlossen.
Das ist nicht ausgeschlossen, nein. Also das kann durchaus sein, dass das Bistum irgendwann sagt, wir brauchen dringend einen Pastoralreferenten in Rhede oder in Gronau. Dann müsste ich mich der Frage stellen.
Und das kannst du dann auch nicht ablehnen, sondern musst das dann auch annehmen. Das ist so.
Ja, man kann es schon ablehnen. Man kann natürlich auch gute Gründe sagen, warum man nicht gehen möchte.
Familiäre zum Beispiel.
Familiäre beispielsweise. Aber es muss natürlich auch stimmig sein, so im Kontext, dass nicht eine Gemeinde ganz viele Mitarbeiter hat, weil es da so schön ist. Das Problem haben wir in Münster. Also alle wollen nach Münster, viel Kultur gibt und weil man so schöne Dinge da erleben kann. Nach Förde will eigentlich gar keiner, von daher ist das immer gut. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich kann nichts Schlechtes über Förde sagen, außer dass wir hier wenig Infrastruktur haben und so tolle Dinge, die es in Münster selbstverständlich gibt, fehlt bei uns. Aber es gibt überall nette Menschen und hier gibt es auch viele nette Menschen.
Ja, guck mal.
Von daher fühlen wir uns hier wohl.
Prima. Jetzt die ganz wichtige Frage, was macht ein Pastoralreferent? Was hat der für ein Aufgabengebiet? Du hast gerade gesagt, ein älterer Pfarrer in Dienstlaken, der dringend Unterstützung brauchte. Was macht ein Pastoralreferent?
Ja, den Beruf gibt es seit, wie man will, so entweder 100 oder 50 Jahren. Man streitet sich da ein bisschen drüber. Wir haben ja als katholische Kirche eine schlanke Versorgung mit Seelsorgern, weil wir die Voraussetzungen, um Priester zu werden, halt ziemlich hoch gesetzt haben. Also man muss ehelos leben und rund um die Uhr arbeiten. Das ist jetzt nicht so unfassbar attraktiv für viele Leute. Und deswegen braucht es halt noch mehr Leute. Und dann hat man irgendwann gemerkt, wir müssen noch zusätzlich Leute einstellen, damit die Arbeit in der Gemeinde getan werden kann. Und dann ist man angefangen, so in den 20er Jahren Seelsorgshelferinnen auszubilden, weil man dachte, Frauen in der Seelsorge ist auch nicht schlecht. Und vor 50 Jahren hat man dann gesagt, okay, dann nehmen wir auch nochmal Männer dazu, weil der Mangel ist immer noch da und vielleicht kann man auch Theologen gebrauchen, die nicht gleich Priester sind. Und wir tun eben alles das, wofür man nicht Priester sein muss. Angefangen von Trauerfeiern, von Besuchen älterer Menschen, jüngerer Menschen, je nachdem. Ich mache das Armeland-Ferienlager. Ich versuche Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien zu machen. Ich gestalte Gottesdienste, ich predige ab und zu. Ich kümmere mich um ganz viel Organisatorisches, was so zu tun ist im Umfeld von Aktionen und Aktivitäten. Und naja, also es gibt noch ganz viel, was man aufzählen könnte. Jeder kennt wahrscheinlich so ein bisschen Gemeindearbeit und weiß, dass es da im Hintergrund Leute geben muss, die es organisieren. Und das mache ich, wo ich gebraucht werde.
Also auch ein Job rund um die Uhr.
Kann es schon mal werden, ja.
Ja. Wie ist hier die Situation in der Großgemeinde in Förde personell?
Also im Moment sind wir ganz gut aufgestellt. Wir haben zwei Pasteure, die Vollzeit da sind. Wir haben noch einen Rentner, der mit Spaß weiter mitmacht. Wir haben einen Jugendreferenten, zwei Pastoralreferenten, zwei Diakone, die ehrenamtlich oder nebenamtlich mitwirken. Wir können uns nicht beklagen. Also unser Personalschlüssel ist im Moment voll besetzt.
Jetzt schwebt über euch so eine Art Damoklesschwert, nenne ich das mal, eine Reform der Referentenverteilung.
Ja, also das hauptamtliche Personal soll jetzt in Zukunft eben im pastoralen Raum eingesetzt werden. Und das bedeutet, dass wir dann auf einer Fläche zwischen Walsum, Hünxe, Förde und Dienstlaken tätig werden sollen.
Und mit wie vielen Leuten, Entschuldigung?
Ja, man hat so mal grob durchgerechnet, wer so in Zukunft pensioniert wird im Bistum Münster und wie viel Nachwuchs noch kommt. Also bei den Priestern tendiert das so auf 1 bis 2, die im Jahr im Bistum geweiht werden. Bei den Pastoralreferenten kommen so 5 bis 10 im Jahr nach. Und es werden, ja, ein Vielfaches davon wird pensioniert. Von daher sinken die Personalzahlen. Und man hat ausgerechnet, dass wir in Zukunft in diesem pastoralen Raum mit 8 Leuten arbeiten sollen, hauptamtlich.
Für wie viele Gemeinden?
Ja, das sind ja offiziell 4 Gemeinden, die dann ja auch schon zusammen fusioniert sind. Also deutlich mehr Kirchtürme. Ich denke, da sind wir dann so bei etwas über 20.
Boah.
Das wird schon schwierig. Also wir haben jetzt in Förde im Grunde ja 8 Aktive, die hier tätig sind. Und wenn die dann in Zukunft auch noch Dienstlaken, Förde und Hünxe mit versorgen sollen, dann wird es schon eng.
Nachwuchsmangel in jedem Bereich. Du hast das gerade ja, glaube ich, sehr drastisch mit den Zahlen unterstrichen. Das leitet eigentlich über zu so einem grundlegenden Problem. Die katholische Kirche und nicht nur die katholische Kirche, sagen wir mal die christlichen Kirchen, glaube ich, kann man so verallgemeinern, stehen ja momentan sehr stark im Fokus sehr teilweise heftiger Diskussionen. Ich nenne mal so ein paar Reizwörter, Streitpunkte, wie auch immer, Missbrauchsvorwürfe, Diskussionen um Kirchenoberen, speziell jetzt mal Kardinal Wölki in Köln, Kirchenaustritte in Massen, junge Menschen, alte Menschen selbst, so überzeugte Kirchgänger, auf die man zig Jahre lang bauen konnte, die auf einmal der Kirche den Rücken zuwenden, vielleicht auch die offensichtlich sehr konservative Einstellung der Kirchenleitung in Rom. Eine Vielzahl an Problemen. Wie will und kann die Kirche damit überhaupt fertig werden?
Ja.
Wahrscheinlich ein Thema, ein abendfüllendes Programm.
Das ist sicherlich ein abendfüllendes Programm. Also letztendlich der Austritt aus der Kirche oder die Abwendung von der Kirche, das ist ja eine Entwicklung, die wir seit vielen Jahren verfolgen, die ihre Wurzeln letztendlich schon im Nationalsozialismus hatte, wo sehr viele Leute damals ausgetreten sind, die dann teilweise zurückkamen. Und ja, an welchem Punkt setzt man da jetzt für heute an? Letztendlich erlebe ich das ja, dass bei älteren Leuten der Glaube, die kirchliche Bindung in der Person selber eine ganz wichtige Bedeutung hatte. Das war eine Stütze des Lebens. Man hat sich orientiert am Glauben, an kirchlichen Vorgaben, am kirchlichen Leben. Der Besuch des Gottesdienstes gehörte einfach dazu. Das war selbstverständlich. Und dieses Standbein des Lebens ist bei vielen jungen Leuten einfach nicht mehr da. Dafür hat sich die Gesellschaft zu stark gewandelt. Das ist ein Megatrend, den wir in der Gesellschaft erleben, dass der Stellenwert des Glaubens im Leben des Einzelnen nicht mehr so bedeutsam ist. Das hat auch mit einer stärkeren wissenschaftlichen Orientierung zu tun, mit neuen Perspektiven, die wir entwickeln, mit den Dorfstrukturen, die nicht mehr so eng sind, wie sie früher waren, wo die Kirche eine andere Bedeutung bekommen hat.
Die Individualisierung des Einzelnen ist
die Individualisierung da ein
heftiges Argument.
Ne? Auf jeden Fall. Und all das führt letztendlich dazu, dass sich vielen Leuten heute die Frage stellt, warum muss ich da jetzt eigentlich Mitglied sein in dieser Kirche?
Okay, das ist die eine Seite.
Genau.
Aber ich sage das jetzt mal so ganz provozierend, die Kirche tut ja auch, oder zumindest Teilbereiche der Kirche tun ja auch vieles mit dazu bei, dass man sich von der Kirche abwendet, oder?
Ja, und da haben ja zwei große Skandalkomplexe, sage ich mal, eine große Rolle gespielt. Also einmal ging es um die Kirchenleitung, um die Finanzen. Viele fragen sich heute, warum muss eine Kirche, die relativ vermögend ist, noch so viel Geld einnehmen? Die sitzt teilweise ja auf großen Geldtöpfen aus historischen Gründen. Also wenn man nach Limburg guckt und diese tragische Geschichte mit Thebatst van Elst, der da seine bischöfliche Residenz vom Allerfeinsten eingerichtet hat. Wobei die berühmten goldenen Wasserhähne, die hat es ja nie gegeben, aber Also das
aber auch, ist was für ein Boulevard, der springt dann sofort natürlich drauf auf.
Ne? Aber das war ein Symbol für das, was tatsächlich schiefgelaufen ist, dass er sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, also wir bauen da jetzt die bischöfliche Residenz, aber es darf höchstens 2 Millionen kosten. Und unterm Strich sind es 33 Millionen geworden, unter anderem, glaube ich, 10 Millionen dafür, um das ganze Haus nochmal einen halben Meter tiefer zu legen, weil man die Blickachse zum Dom nicht zerstören wollte. Das hat eine Absurdität, das ist kaum noch zu beschreiben und das kann man auch keinem erklären, warum dann ein Bischof meint, er müsse sich seine Residenz in dieser Art und Weise ausbauen.
Gibt es eigentlich für solche Leute, ich sage das mal, keine Aufsichten, die bremsen und solche ja totale irrationalen Entscheidungen dann irgendwie unmöglich machen oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich sag mal, wir haben da so einen theologisch-strukturellen Fehler drin. Wir haben den Bischof zum Allerobersten ernannt und dann gibt es theologisch die Überlegung, dass dessen Autorität sich von Jesus her direkt ableitet, also dass die Leitung der Kirche letztendlich läuft alles auf den Bischof oder in der Gemeinde auf den Pfarrer zu, an ihm vorbei geht nichts. Und das führt dazu, dass er letztendlich einsame Entscheidungen fällen kann, auch in Bereichen, wo das theologisch überhaupt nicht nötig ist. Also es ist völlig unnötig, dass ein Bischof über die Größe seiner Residenz nachdenkt. Ich habe vor Jahren schon mal in Frage gestellt im Bistum Münster, ob die bischöfliche Residenz in der Innenstadt von Münster unbedingt für, ich glaube damals 15 Millionen Mark, zu sanieren ist oder ob man nicht einfach sagen kann, wir bauen den Bischof für 400.000 Mark, was damals möglich ist, ein hübsches Einfamilienhäuschen irgendwo hin, wo er noch Platz genug zum Wohnen hat.
Wenn man sowas sagt, was gibt es dann für Kritiken oder für Äußerungen oder Meinungen oder Kommentare, unter Umständen sogar Konsequenzen?
Auch eigentlich nicht. Also ich habe das tatsächlich sehr offen mit dem Generalvikar damals diskutiert. Der hat gesagt, ja, wir haben eine historische Verantwortung. Der Bischof lebt aktuell in einem barocken Palais. Und dieses barocke Palais, das können wir nicht abgeben. Wir müssen uns um dieses Kunsterbe müssen wir uns kümmern. Und der Bischof lebte darin tatsächlich recht einfach. Also dieser prachtvolle Bau ist die eine Seite, die andere Seite ist, dass der Bischof halt eine kalte Dusche hatte, dass er morgens mit einem Handtuch um den Bauch über den Büroflur laufen musste, um in seine Wohnung zu kommen und dass natürlich dann ein Umbau eines barocken Palais halt richtig Geld kostet, damit da eine menschenwürdige Wohnung drin möglich ist. Aber ich bin trotzdem noch der Meinung, in Zweifel muss man halt ein bischöfliches Palais dann an die Deutsche Bank verkaufen. Ah, ne, das geht ja auch nicht mehr. Also an eine vermögende Bank verkaufen. Und das Geld, was man dann bekommt, da kauft man dann ein kleines Einfamilienhaus, ein bescheidenes Haus für den Bischof. Und das restliche Geld investiert man in soziale Projekte. Das halte ich für besser. Konnte mich aber nicht durchsetzen gegen die historische Verantwortung, die auf den Schultern des Generalvikars lastete.
Ja, na gut. Der Finanzbereich ist der eine Bereich, der andere Bereich, der der Kirche sehr, sehr zu schaffen macht. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, die ganze Diskussion um Kirchen betrifft natürlich nicht nur die katholische Kirche, sondern was Kirchenaustritte und so weiter anbetrifft, auch die evangelische. Aber dieser Bereich, den ich jetzt anspreche, das ist vornehmlich ja ein Problem. Ich sage das mal so flapsig, was die katholische Kirche an der Backe hat, die ganzen Missbrauchsvorwürfe.
Ja.
Und das ist nach meiner unmaßgeblichen Meinung und Einschätzung, glaube ich, ein etwas dickerer Klotz, der der Kirche am Bein hängt und zu schaffen macht.
Das ist wirklich bitter und da haben wir in einer Weise Bockmist gemacht, sage ich mal, in der Vergangenheit, die ich mir nie hätte ausmalen können. Also ich bin ja jetzt dann auch über 30 Jahre als kirchlicher Mitarbeiter dabei und ich habe persönlich mir nicht vorstellen können, dass das ein Thema ist in der Kirche. Also ich habe selbst nichts Negatives erlebt, keine Übergriffigkeiten irgendwelcher Art. Aber ich lese natürlich heute auch, was berichtet wird und erkenne meine Kirche darin wieder. Also wie man versucht hat, so schamhaft ein Mäntelchen über die Vergehen der Priester zu decken, das zu verbergen, zu vertuschen, dass es bloß keiner mitbekam, dass die, sag mal, asexuellen Wesen Priester offensichtlich zu Verbrechen in der Lage waren und sich an Kindern oder auch an Jugendlichen vergangen haben. Das wollte man um mit allen Händen und Füßen und wie es eben nur möglich war, verbergen. Weil man dachte, man stellt sich bloß damit, man verliert das Standing, was man in der Gesellschaft und auch im Dorf hatte, wenn sowas offen wird. Da haben ganz viele mitgeholfen, da haben die Bischöfe mitgeholfen, da haben die Personalverantwortlichen mitgeholfen und in manchen Gemeinden hat auch der normale Gläubige das nicht sehen wollen und hat sich die Augen zugehalten.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache, also schlimm genug, dass das alles passiert ist, aber wahrscheinlich mindestens genauso schlimm ist, wie die Kirche in großen Teilen, ich will das nicht verallgemeinern, aber in großen Teilen jetzt mit der Aufarbeitung umgeht, oder?
Ja, jetzt ploppt das auf. Man muss sich das anschauen. Man merkt, man hat entweder selber Fehler gemacht oder die Vorgänger haben Fehler gemacht. Und man kann ja nicht so wie in der Politik mal eben sagen, ich trete jetzt zurück und gebe meinen Ministerposten dran. Und dann nach 14 Tagen Erregung ist das Thema abgeklungen. Das Thema bleibt ja. Ob ich jetzt, ich kann ja auch nicht im Nachhinein meinen Vorgängerbischof aus dem Grab holen und irgendwie, ich weiß nicht wo, in den Rhein schmeißen. Das ist ja auch alles ein bisschen schwierig. Also sich diesem Thema zu entziehen, ist schwierig. Und die meisten heutigen Bischöfe hängen dazwischen, dass sie selber vielleicht gar nicht so viele Böcke geschossen haben, nicht so viele Pflichtverstöße auf sich geladen haben, aber auch die ihrer Vorgänger mittragen müssen.
Ja, Verantwortung übernehmen.
Und Verantwortung übernehmen. Und ich weiß auch nicht, was jetzt eigentlich ein Schritt ist, der in der Öffentlichkeit nochmal sehr deutlich macht, dass wir als Kirche oder als kirchliche Verantwortliche das auch wirklich tragen, was wir verbockt haben. Also ich habe kürzlich schon mal gesagt, eigentlich müssten sämtliche Bischöfe, die wir jetzt akut haben, ob sie schuldig geworden sind oder nicht, in Rom vielleicht mal den Rücktritt beantragen. Alle gleichzeitig. Ob es Marx ist, der ganz viel Mist gebaut hat, in seiner Zeit in Trier schon.
Vielleicht als Info der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Ah, der ehemalige der
schon
zwischendurch zurückgetreten ist. Aber auch Betzing als jetzt aktueller Vorsitzender hat sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Dann ist der immer wieder zitierte Kardinal Wölki, der ganz viele kommunikative und Fehler im Umgang mit den Betroffenen, mit auch teilweise mit ihm bekannten Personen aus dem Bistum gemacht hat und der sich immer mehr verstrickt in Widersprüche und in unklare Äußerungen und in, ja, man kann es kaum beschreiben.
Wenn man das flapsig und ganz bös überspitzt formulieren würde, er lässt kein Fettnäpfchen aus.
So könnte man es vielleicht sagen, ja. Wobei man ihm zugutehalten muss, dass er eigentlich wahrscheinlich das Gute wollte und dass er mit der festen Überzeugung, selber gar nichts falsch gemacht zu haben, an die Aufarbeitung im Erzbistum Köln drangegangen ist und dann von ganz vielen sonderbaren Leuten beraten wurde und immer wieder irgendwas falsch gemacht hat. Also ein gutes Beispiel ist ja die Frage mit dem betroffenen Beirat, mit dem er dann irgendwie dealen wollte, dass das erste Gutachten, wo er in juristische Schwierigkeiten kam, dass dieses in der Versenkung verschwinden sollte und ein neues auf den Tisch kommen müsste. Und dann hat er sich gedacht, ich spreche das mal mit dem betroffenen Beirat ab und wenn die Betroffenen dafür sind, dann wird das auch öffentlich gut ankommen. Aber darüber hat sich dann der Betroffenenbeirat zerlegt und der Eindruck ist entstanden, es war eigentlich nur eine miese Strategie, die eigene Verantwortung hinten anzustellen und nicht selber mit dem Kopf außer Deckung zu kommen. Und das war, denke ich, der Fehler. Er hätte dann einfach sagen sollen, ich übernehme dafür die Verantwortung, dass das erste Gutachten wahrscheinlich nicht rechtssicher ist und ich mache ein zweites. Dann hätte er auch Prügel gekriegt, aber er eben ganz alleine.
Gut gewollt muss nicht gut gemacht sein.
Nein, das, ich glaube, dass er wirklich das Gute wollte.
Aber schlecht gemacht.
Aber dass es oft schlecht gemacht war.
Jetzt gibt es ja dann auch noch die oberste Kirchenleitung in Rom, die ja auch nicht so unbedingt die allerbeste Figur dabei macht, bei der ganzen Diskussion. Oder sehe ich das falsch?
Ja, aber das, also sie könnten da auch, das ist natürlich, es potenziert sich nach oben hin. Also auch Papst Benedikt, der da ja der Ausgangspunkt war in manchen Diskussionen und auch in der Diskussion war, hat sich ja etwas schwer getan, hat selbst auch Fehler gemacht als Bischof in München damals. Die haben ihn jetzt teilweise wieder eingeholt. Dann gibt es ganz viele, die natürlich einen Papst vor Kritik schützen wollen, die sich ganz viel Mühe geben, ihm irgendwie gut zuzureden und ihn zu schützen und zu bewahren vor Falschaussagen. Das ist auch komplett schiefgelaufen. Und dann ist, glaube ich, die Sicht aus dem Vatikan auf die Kirche auch nochmal eine ganz andere, etwas deutlicher abgehoben, als das jetzt hier so im normalen Tagesgespräch zu beschreiben ist. Also da wird es dann offensichtlich ganz dünn die Luft und ganz schwierig. Ich glaube, das wird uns hier zu weit führen, wenn ich da jetzt meine ganzen Gedankenstränge aufdecken würde. Also da wäre auch noch einiges möglich. Es passiert zum Glück auch einiges. In Rom gibt es einige gute Leute, die sich überlegen, wie geht das eigentlich, was können wir als Kirche ergänzend noch tun? Aber in erster Linie ist ja gerade für den Bereich von Missbrauch, brauchen wir gute Gesetze, brauchen wir gute Strafverfolgung und brauchen wir eine Kirche, die in jeder Hinsicht dann auch kooperiert und ihre eigenen Erkenntnisse weitergibt an die Staatsanwaltschaft, wenn es der Wahrheitsfindung dient.
Du hast das jetzt schon angesprochen. Die große Frage ist ja, wie kommt man aus dieser Misere heraus? Es gibt da Bestrebungen, auch innerhalb der deutschen Bistümer. Und ein wichtiger Bereich dürfte sein, wie zieht man die Gläubigen mit dazu? Und da Stichwort synodaler Weg. Vielleicht mal ganz kurz mit zwei Sätzen, was ist das überhaupt?
Das ist gut, in zwei Sätzen.
Gut, drei.
Ja, also der Ausgangspunkt des synodalen Wegs war ja tatsächlich dieser ganze Missbrauchskomplex, dass man gesagt hat, das Ganze hat vor allen Dingen auch strukturelle Gründe. Also es geht nicht nur um die persönliche Schuld des Täters, sondern es gab einen Vertuschungs- und Ermöglichungsrahmen, den die Kirche halt gesetzt hat. Und den Rahmen, den die Kirche setzt, den müssen wir reformieren und verändern. Und dann hat man vier Arbeitsfelder entdeckt, an denen man das tun müsste. Und die hat man dann versucht, weiter zu durchdenken. Und hat im Lauf der Zeit halt an vielen Stellen gemerkt, wir müssen da ganz grundsätzlich dran gehen. Zum Beispiel an das Leben und die Lebensführung der Priester. Die Frage, was bedeutet die Ehelosigkeit in diesem Kontext? Wie müssen Priester leben, damit sie nicht in irgendwelche komischen Vorstellungen von Sexualität geraten, die sie dann zu Tätern werden lässt? Das ist so ein Arbeitsfeld, auf dem der synodale Weg ganz viele Gedanken entwickelt hat, aber die dann teilweise über diesen Komplex Missbrauch hinausgegangen sind.
Was ja nicht schlecht sein muss.
Was grundsätzlich richtig und gut ist, aber was jetzt heute auch teilweise innerkirchlich zu großen Diskussionen führt.
Ist das schlimm?
Nein, das ist sicherlich nicht schlimm. Ich denke, dass die gesamte Kirche in der Welt etwas davon lernen könnte, was hier in Deutschland zurzeit diskutiert wird. Ich gehe mal davon aus, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland uns ein paar Jahre voraus ist oder überhaupt in den westlichen Ländern einige Jahre weiter ist als beispielsweise in Afrika oder in Lateinamerika, wo noch teils sehr, sehr traditionelle Strukturen sind, wo die Dörfer noch sehr traditionell denken und wo sehr viel Patriarchat noch wirksam ist. Und da sind wir gesellschaftlich hier in Deutschland in vielen Themenfeldern schon ein ganzes Stück weiter. Und von daher ist die Kirche hier herausgefordert, Antworten zu geben auf die Fragen der Zeit, auf der Höhe zu sein der gesellschaftlichen Diskussion. Und da können wir sicherlich was beitragen, auch für die Weltkirche. Also das wird in allen Bereichen der Kirche aufplöppen, diese Fragestellungen auch zur Rolle der Frau, zur Frage, ob Frauen Priester sein können, ob Frauen Ämter in der Kirche übernehmen können, wie es überhaupt möglich ist, dass die Mitverantwortung der Laien, also der Nichtgeweihten, in den Gemeinden noch gestärkt wird und viele Fragen mehr, die einfach dazugehören, die werden sich in allen Kirchen und Bistümern und Diözesen in jedem Land neu stellen.
Wäre natürlich schön, wenn es nicht bei Diskussionen bleibt, sondern auch die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen würden. Das würde wahrscheinlich allen Beteiligten deutlich weiterhelfen.
Ja, und da ist ja zurzeit so, dass der synodale Weg dann auch Vorschläge gemacht hat, Texte auf den Tisch gelegt hat, die sehr kontrovers diskutiert werden. Was da dann dabei rauskommt, es gibt eine Minderheit der Bischöfe, die meint, man muss bei den guten alten Überlieferungen und bei der sauber formulierten Lehre bleiben, so wie sie im Katechismus steht. Und das ist etwas, was durch die Jahrhunderte gleich geblieben ist und bis heute gleich bleiben muss. Und es gibt eben inzwischen eine Mehrheit der Bischöfe, die zum Beispiel sagen, ob jemand jetzt schwul, lesbisch oder anders lebt und liebt, das spielt eigentlich gar keine große Rolle. Da müssen wir als Kirche uns auch nicht zu äußern. Das ist nicht unser Thema.
Also ein sehr, sehr, sehr steiniger Weg, der vor der Kirche liegt. Aber Probleme und Steine im Weg sind dazu da, dass man sie wegräumt und löst.
Ja, und das wird noch so manche Diskussionen brauchen. Zumal man ja in Rom noch eher konservativer und traditioneller denkt. Und natürlich auch das, was mal einmal fest aufgeschrieben wurde, an kirchlicher Lehre festhalten möchte, weil man der Meinung ist, das ist zu hundertprozentig so richtig und muss nicht neu interpretiert werden und neu betrachtet werden angesichts der Herausforderungen der heutigen Zeit und auch den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaften.
Kann man nur wünschen und hoffen, dass sich die betreffenden Personen dann auch mal eines Besseren belehren lassen, dass sich Erkenntnisse durchsetzen, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, denn wenn es so weiterlaufen würde, braucht man, glaube ich, selbst wenn man jetzt nicht schwarz malen will, dann muss man damit rechnen, dass irgendwann ja die Kirche immer mehr an Bedeutung verliert, immer mehr in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Und das wäre sicherlich das, was keiner will.
Ich denke mal, wir sehen das ja heute schon in Fragen der Sexualmoral. Die Kirche hat einen ganz großen Anspruch und Ideen, wie das halt gehen kann, wie wir im Umgang mit unserer Sexualität leben könnten. Und ich bin nach wie vor der Meinung, da sind auch ganz viele sehr gute und sehr menschenfreundliche Gedanken dabei. Wir haben das nur dann so bis ins Allerwinzigste und Kleinste ausformuliert und haben dann da ein Paket hingestellt, wo manche Leute sagen, ja, aber in Fragen der Empfängnisverhütung, da gehen wir da nicht mit. Wir gehen auch nicht mit in der Frage, wie ist das mit zwei Männern, die sich ineinander verlieben, zwei Frauen, die sich ineinander verlieben.
Gleichgeschlechtliche Ehen.
Gleichgeschlechtliche Ehen und so viele Punkte. Da sagen die Leute ja heute schon, was ihr da als Kirche dazu denkt, das überzeugt uns nicht. Und ich glaube, schon vor 40 Jahren haben sich die Leute daran nicht mehr orientiert. Und jetzt können wir natürlich schön uns hinstellen als Kirche und verkündigen unsere schöne Sexualmoral, die wir vielleicht für ganz toll halten. Aber wenn überhaupt keiner mehr darauf hört, dann sind wir doch jetzt schon wirkungslos. Und eigentlich ist ja unser Ziel, wir wollen den Leuten helfen, ein gutes Leben zu führen.
Und ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dem Zeitgeist hinterherzulaufen, sondern das ist wirklich einfach eine Erkenntnis, die man gewinnen muss, dass es so nicht weitergehen kann.
Also ich merke doch auch im Gespräch mit jungen Paaren, dass denen das, was uns als Kirche grundsätzlich wichtig ist, auch wichtig ist. Also die Frage der Treue. Die allermeisten Paare sagen, ja, natürlich möchte ich meinem Partner treu sein und möchte auch, dass mein Partner mir treu ist. Da sind ja viele grundsätzliche Überlegungen, wo wir uns sehr einig sind und wo wir jetzt als Kirche auch guten Rat geben könnten oder Leute bestärken könnten. Aber das kommt gar nicht mehr durch. Also wir sind ja gar kein Ansprechpartner mehr. Und von daher müssen wir uns überlegen, wie können wir das, was wir als gute Botschaft zu sagen haben, so weitergeben, dass die Menschen darüber nachdenklich werden.
Wieder mehr in den Vordergrund treten.
Ja, und früher haben wir geglaubt, wir können sie in irgendeiner Form dazu bringen und dazu zwingen, durch lautes Schimpfen von der Kanzel oder wenn sie unsere Angestellten waren, dadurch, dass wir halt das Arbeitsrecht so machten, dass Wohlverhalten belohnt wurde und falsches Verhalten bestraft. Aber wir müssen jetzt einfach lernen, dass wir in dieser Beziehung machtloser werden müssen und halt nur noch vorschlagen können und sagen können, was wir für gut halten, aber nicht mehr kontrollieren, ob die Leute das tatsächlich tun.
Ganz anderes Thema, Markus. Wir haben vorhin zu Beginn über deinen Aufgabenbereich als Pastoralreferent gesprochen, aber es gibt bei dir, obwohl dein Tag auch nur 24 Stunden hat, noch vielfältige andere Aktivitäten. Zum Beispiel warst du vor wenigen Wochen oder Tagen unter anderem als Moderator unterwegs in einem ganz heißen Thema, das die Bürgerinnen und Bürger hier in Förde sehr beschäftigt, vor allen Dingen im Ortsteil Spellen. Thema Emmelsumer Biotop. Die Öffentlichkeit weiß, worum es geht, aber du kannst das vielleicht auch nochmal in 2, 3 Punkten ansprechen und dann würde mich interessieren, wie hast du diese ganze Diskussion oder wie fasst du diese ganze Diskussion um dieses Thema auf? Dein Standpunkt einfach mal dazu, bitte.
Ja, das hängt ja alles ein bisschen zusammen mit der Entwicklung des ganzen Hafengeländes an der Lippe und dazu gehören halt auch Logistikflächen, die eingerichtet werden und wer heutzutage jetzt von Dienstlaken nach Wesel fährt und mal an der Lippe nach links guckt, der sieht ja, dass da schon gewaltige Hallen entstehen, um die ganzen Waren, die da antransportiert werden am Lippehafen, auch umschlagen zu können. Und zu dieser Entwicklung gehört auch, dass so parallel zu dem Gelände der Aluhütte eine große Halle entstehen soll in Spellen, Emmelsum. Und dazu soll, ich glaube, eine Fläche von 750 mal 100 Metern mit einer gewaltigen 12 Meter hohen Halle überbaut werden. Und das sehen die Leute in Spellen, Emmelsum und auch in Förde offensichtlich sehr, sehr skeptisch. Und dann hat sich da eine ganz interessante Koalition von Leuten zusammengefunden, wo ich selbst ganz überrascht war. Also die Bürgerinteressengemeinschaft Spellen, die so die Mitte des Dorfes vertritt, so die ganzen engagierten Leute in Spellen, die sich da zusammengefunden haben, zusammen auch mit einigen Politikern. Dann sind die Jäger, die ja auch eher so was bürgerlich Gesetztes sind, dabei. Und dann sind so eher die ganz engagierten Naturschützer dabei. Also eine bunte Mischung von Leuten, die alle sagen, das wollen wir hier nicht haben.
Und dafür gibt es gute Gründe.
Und dafür gibt es gute Gründe, unter anderem natürlich auch die Tatsache, dass ja die Waldfrage in Förde auch immer ein heißes Eisen ist. Wir sind eine Kommune mit ganz wenig Wald. Und wenn ich mich recht zurückentsinne, hat es immer Streit gegeben, wenn irgendwer mit der Säge in einen Wald wollte. Und der Wald hat ja schon ökologisch für Förde auch eine große Bedeutung.
Ja, absolut.
Das sollte man nicht unterschätzen. Und dann kommt noch mit dazu, ich erinnere mich sehr an eine Diskussion, die wir hier in Mölln geführt haben, als es darum ging, dass hier das Kraftwerk gebaut wurde und dass der damalige Betreiber gesagt hat, liebe Möllner, wir setzen euch da so ein Riesending hin, aber ihr kriegt dafür auch was. Und da war unter anderem die Freizeitanlage damals entstanden, die den Möllnern sehr am Herzen lag und für die sehr gekämpft wurde. Da hat es auch heiße Diskussionen hier gegeben und ganz ähnlich ist das in Spellen auch gewesen. Da hat man gesagt, wir bauen euch da jetzt eine Aluhütte hin. Eine Aluhütte ist jetzt nicht wirklich ökologisch das Nonplusultra, sondern Alu ist auch ein problematischer Stoff. Das braucht sehr viel Energie und das hat auch ein gewisses Maß an schädlichen Emissionen. Und diese Aluhütte hat damals gesagt, als Ausgleich dafür werden wir rings um unser Betriebsgelände ein Biotop pflegen und anlegen, was so weit ging, dass dieses Biotop dann sogar UNO-Preise erhalten hat aus der Hand des schwedischen Königs und sowas. Und damit hat die Aluhütte sich auch gepriesen und beworben, dass das geht, dass also Industrie und Natur zusammen existieren können.
Und genau jetzt, darum geht es jetzt. Das
genau.
ist jetzt das Reizthema.
Und jetzt haben wir das wieder vergessen, dass das vor 40 Jahren unser ganzer Stolz war, dieses Biotop. Und jetzt kann es, weil es Gewerbefläche ist, halt mit einer Riesenhalle überbaut werden. Und in Förde fragen sich viele, warum eigentlich, was haben wir davon? Und dann wird ein bisschen von Arbeitsplätzen gesprochen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man, ja, aber so ganz viel für Förde fällt davon nicht ab. Dann wird von Steuern gesprochen und dann guckt man genau hin und stellt fest, wahrscheinlich wird da gar nichts mehr rumkommen. Und unterm Strich wird es eine große Halle geben, von der Förde nichts hat.
Aber dafür ein Biotop, was es nicht mehr gibt.
So sieht es zumindest erstmal aus, ja.
Das hast du moderiert, die Diskussion darüber. Und ja, ich glaube, die Meinung war ziemlich einhellig. Das wird innerhalb der betroffenen Gruppierungen ganz klar abgelehnt. Was dabei herauskommt, muss man abwarten. Es war mir also selber jetzt für mich wichtig, dich mal darüber zu befragen und vor allen Dingen das Thema auch nochmal aufs Tapet zu bringen, damit man das möglichst nicht vergisst. Aber ich glaube, da werden die Leute in Spellen und die Betroffenen schon für sorgen, dass das nicht in der Versenkung verschwindet, das Thema, sondern auf der Tagesordnung bleibt.
Den Eindruck habe ich auch. Also das scheint mir ein ziemlich heißes Eisen zu sein, gerade für die Spellner. Und man sollte aufmerksam werden, wenn es halt so viele unterschiedliche Leute gibt, die da zusammenfinden unter einem Dach. Und die sich dann die Frage stellen, wer profitiert davon.
Also irgendwann muss die Stadtspitze dann Farbe bekennen, der Rat, und Entscheidungen treffen.
Ja, und der hat ja schon eine erste Entscheidung getroffen dafür, aufgrund der Argumente, die auf den Tisch gelegt wurden. Aber ich habe den Eindruck, man ist jetzt doch aufmerksam geworden, ein bisschen skeptisch geworden, nachdem man merkt, dass innerhalb kürzester Zeit da so eine Welle von Widerstand sich auftürmt.
Markus, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja vorhin gerade angesprochen, dein rundum 24-Stunden-Dienst. Gibt es denn dann noch kleine Freiräume, Sachen, Zeiten, in denen du einem Hobby nachgehen kannst?
Ja, den Hauptfreiraum muss man sich ja eigentlich schaffen. 24-Stunden-Dienst ist ja auch übertrieben. Also ja, theoretisch kann das passieren, dass ich halt zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv bin.
Nein, ich meinte damit aber auch nur die Vielzahl an Aktivitäten, die du an den Tag legst. Da kommt man dann schnell auf 24 Stunden.
Ja,
ich
zähle mal den gesunden Nachtschlaf auch dazu, den natürlich auch brauche. Aber ich bin schon relativ viel unterwegs für viele Dinge. Und mache das auch gerne. Also es macht mir auch Freude, vieles zu tun. Also ich bin ja Imker noch nebenbei. Ich kümmere mich um so verschiedene Tiere. Ich habe zwei Schafsböckchen, die eigentlich schon in die Wurst sollten und die bei mir noch, die mit mir noch so ein bisschen über irgendwelche Weiden laufen und sich des Lebens freuen und sich gerne streicheln lassen von mir. Ich habe so ein historisches Hobby, mich interessiert Lokalhistorie sehr, besonders entlang von Lebensgeschichten von Personen. Ich habe zum Beispiel die Geschichte eines Lehrers mal erforscht, der in den 20er Jahren vertrieben wurde, aus dem Osten nach Hirn gekommen ist, dann als Lehrer erst in der katholischen Kirche und Schule unterkam, dann plötzlich konvertiert ist zum Nationalsozialismus. Und dann habe ich versucht, das etwas rauszubekommen. Wie kommt das eigentlich, dass man dieser Ideologie sich so hingibt? Und habe dann ganz viele Quellen ausgewertet und dabei für mich persönlich sehr viel gelernt.
Jetzt hast du ja auch, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, das ist jetzt wenige Monate her, war in der Pauluskirche in Förde eine Ausstellung, die du errichtet und initiiert hast und auch durchgeführt hast, Zeugen des Krieges. Die Stille Zeugen des Krieges, so war das. Die, glaube ich, auf ein sehr großes, positives Echo gestoßen ist. Ja. Das ist sehr, sehr gut in der Öffentlichkeit angekommen. Und du hast gerade noch die Imkerei angesprochen. Und jetzt machen wir mal Werbung in eigener Sache. Wir haben vor ein paar Wochen zusammen ein Video gedreht, das jetzt noch in der, wie sagt man das, so schön Postproduktion ist. Und in den nächsten Tagen dann unter anderem auf unserem Videoportal mit der schönen Adresse stadtfernsehen.tv, aber diesmal Stadt mit DT geschrieben, einem Wort stadtfernsehen.tv dann zu sehen sein wird. Ja, da sind wir schon bei der letzten Frage und in unserem Podcast ist es so üblich, mein Kollege Tim Perkovic sagt das dann auch immer, die letzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
Mein allergrößter Wunsch für die Zukunft ist, dass es wieder Frieden gibt, also dass der Krieg in der Ukraine zu Ende geht mit all seinen negativen Folgen, die ja bis hier sehr ausufernd sind, und offensichtlich ja nicht nur unsere Geldbörse betreffen, sondern durchaus auch den gesellschaftlichen Frieden hier, dass wir da in vielen Bereichen wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und dass auch wie soll man das nennen, die Diskussionstemperatur und die Aggressivität teilweise zur Diskussion, ob das um den Krieg geht, ob das um Corona-Maßnahmen, was davon sinnvoll ist oder nicht geht, ob das um so viele andere Themen geht, dass man also wirklich guckt, dass man wieder zum Miteinander, zum Konsens kommt, dass unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten, dass man miteinander redet, versucht Lösungen zu finden gemeinsam. Das ist ein großer Wunsch für die Zukunft und ich habe den Eindruck, da wird es nicht besser, sondern eher schlechter im Moment.
Wollen wir hoffen, dass dein Wunsch, deine Wünsche da in Erfüllung gehen. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das war eine Folge, die mit vielen, vielen nachdenklichen Gedanken beinhaltet ist. Ich glaube, wir beide würden uns wünschen oder viele Leute würden sich wünschen, dass da auch wirklich einiges von umgesetzt wird, nicht nur angestoßen wird, sondern auch umgesetzt wird, die richtigen Schlussfolgerungen die betreffenden Personen daraus ziehen und dann schauen wir mal. Herzlichen Dank, es hat viel, viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch ein bisschen und ich wünsche dir alles Gute.
Ja, dir auch und allen Zuhörern natürlich auf jeden Fall auch und Zuhörerinnen selbstverständlich.
Danke, tschüss.
Tschüss.
In der nächsten Woche geht es historisch und gleichzeitig sehr emotional und nachdenkenswert zu. Der 93-jährige Dienstlagner Hans-Hermann Bison erzählt von seinen Erfahrungen vom Bombardement der Stadt Dienstlaken zum Ende des Zweiten Weltkrieges im März 1945.